Wenn ich schon bei etwas Schönem bin, jetzt wechsle ich ins Hochdeutsch. Wir haben eine Karte bekommen von der Familie Schuler in Afrika. Genau, wir hängen sie dann auf. Sie schicken ganz liebe Grüße aus dem schönen Senegal. Ich werde sie auflegen dann. Immer wieder schön, wenn jemand an einem denkt, nicht wahr? Was ja auch immer schön ist, wenn du hinterher schlauer bist. Manchmal planst du etwas und es ist so, wie es ist, ist es genau gut. Und manchmal kommen Umstände dazwischen, dann wird es schlechter. Und manchmal kommen Umstände dazwischen und es wird dann nachher sogar besser. Und so etwas erlebe ich ein Stück weit mit dem Heilige Geist Seminar, das wir da diesen Monat durchführen wollten. Und es ist immer auch ein weinendes Auge, wenn man etwas absagt. Wobei ich immer betont habe, wir haben es nicht abgesagt, wir haben es verschoben. Und zwar werden wir das Ende September machen. Ende September 2021. Und das Schöne ist, es ist am letzten Septemberwochenende. Wir haben dann drei Sonntage, wo wir das Thema fixieren können. Denn die Heilige Geisterie, die wir jetzt ja schon angefangen haben, werden wir dann den zweiten Teil machen. Und es bleiben genau noch drei Predigten übrig, drei Sonntage. Und das Coole ist also, dass wir dann, anders als jetzt diesen Monat, wo es mittendrin im Monat wäre, können wir die drei Sonntage einbauen, können uns vorbereiten, können uns richtig aufwärmen, dass wir dann am letzten Sonntag vom Monat, wenn wir das Seminar durchführen, also am letzten Wochenende besser gesagt, dann richtig ready sind, wir sind vorbereitet, wir sind gefüllt und können dann so richtig ein Champions League-Final des Monats feiern. Genau, das finde ich jetzt fast noch besser koordinatorisch, wobei ich es gerne schon natürlich dieses Jahr schon gemacht hätte. Aber so ist es dennoch auch gut gekommen. In den nächsten Tagen kommt dann die Folie raus, sodass man dann auch weiterschicken kann, einladen kann. Aber wie gesagt, es ist fast noch besser, zumindest vom Datum her. Was auch mega schön ist, es ist heute nicht der Schlusspunkt der Serie, sondern Joel Sutter, Pastor vom ICF Luzern, kommt ja am 6. Dezember hierhin predigen. Genau, wir machen einen Kanzeltausch, ich werde dann in Luzern sein. Und er hat gesagt, die Serie ist so stark, er würde gerne noch einen Sonntag dran heften. Das heißt, er schließt dann die Serie ab am 6. Dezember mit dem Thema der Geistestaufe. Und das ist cool, weil erstens mal kommt das im Buch nicht vor, wo die Grundlage ist von der Serie, die wir hier ausgearbeitet haben. Und dennoch ist die Geistestaufe ein Thema, das wiederkehrend ist, das immer wieder mal vorkommt, viele Leute auch Fragen haben, und ein theologisch auch spannendes Thema, das Joel auf dem Herz hat, das noch zu teilen. Also am 6. Dezember wird dann Joel die Serie beenden mit dem spannenden Thema der Geistestaufe. Was ist das überhaupt und was hat das für einen Nutzen für uns? Heute aber geht es auch um ein spannendes Thema, weil es um etwas geht, was ich sehr gerne mache. Ich habe sehr gerne schwierige Fragen, die wir dann versuchen aufzuschlüsseln. Und ich betone das Versuchen, ich sage nicht, so und so ist es, Punkt und fertig. Erkenntnis ist immer auch ein Stück weit Stückwerk, wo man auch gegenseitig auch sich ergänzt und immer wieder auch neue Gedanken dazukommen. Aber ich habe das sehr gerne, dass man Knacknüsse hat, die man dann versucht zu öffnen. Ich habe zwei mitgenommen, solche Knacknüsse. Und das eine ist, was man nennt das Lästern des Geistes. Es hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, habe ich gesehen. Das Lästern des Geistes ist das Beleidigen des Heiligen Geistes. Als ich mal in einer Kleingruppe, damals noch, wo ich meist auf Zug war, meine Kleingruppenleute gefragt habe, was ist das Thema, was euch am meisten unter den Fingernägeln brennt? Mit was habt ihr am meisten Mühe? Dann sagten die Leute, ich habe dann gedacht, sie sagen irgendeine alttestamentliche Geschichte, die schwierig ist und irgendwie von Verfolgung, was ich was. Aber sie sagten, es gibt doch eine Stelle, wenn man kann Gott oder Jesus Christus beleidigen und wenn man den Heiligen Geist beleidigt, dann ist Feierabend. Und das habe ich dann spannend gefunden, habe mich dann gefreut, diese Frage zu beantworten. Jetzt aber, dass wir das vor uns haben, möchte ich die Stelle lesen. Matthäus 12, Vers 31 und 32, wer das aufklicken oder aufblättern möchte. Dort sagt Jesus, deshalb sage ich euch, jede Sünde und jede Gotteslästerung kann dem Menschen vergeben werden. Aber wenn jemand den Geist Gottes beleidigt, gibt es keine Vergebung. Sogar wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden. Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird niemals Vergebung finden. Weder in dieser noch in der kommenden Welt. Das ist, wenn man Sonntag 1, 2, 1 liest, zuklappt und sagt, okay, ich muss jetzt arbeiten, ich habe keine Zeit mehr weiterzulesen, ist es schon jetzt auch schwierig, sperrig. So die Gott der Liebe, Gott der Vergebung, Gott der Gnade bricht jetzt da nicht zu 100% durch, oder in diesem Vers oder diesen zwei Versen. Und einmal mehr ist, wenn schwierige Fragen aufkommen und wenn Unverständnis vielleicht reinkommt, Kontext, Kontext, Kontext. Wie ist der Vers, wie ist er eingebettet, was ist vorher, nachher passiert? Wenn man immer nur einen Ausruf, ganz unabhängig von der Situation, jetzt würde ich sagen, festhaltet, vergisst man sehr oft, dass vorher etwas passiert oder nachher etwas passiert ist. Es hat immer eine Reaktion auf eine Aktion und Jesus reagiert auf eine ganz konkrete Aktion. Und das möchte ich auch wieder lesen, dass ihr das seht, dass da vorher, was da vorher genau passiert ist. Wir klicken ein paar Minuten vorher, beziehungsweise hier ein paar Verse. Wieder Kapitel 12, nun Vers 22 bis 24. Damals brachten sie einen Mann zu Jesus, der war blind und stumm, weil er von einem bösen Geist besessen war. Jesus heilte ihn und er konnte wieder sprechen und sehen. Darüber geriet die Menge in große Erregung und alle fragten sich, ist er vielleicht der versprochene Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, widersprachen sie, er kann die bösen Geister nur austreiben, weil Beelzebul, der oberste aller bösen Geister, ihm die Macht dazu gibt. Also wir fassen zusammen, Jesus heilt eine Person, die Leute reagieren verzückt und sagen, ist er der Sohn Gottes? Es ist ja spannend, Jesus hat diverse Leute geheilt. Wieso sind die Leute derart verzückt? Wieso sagen sie, du bist doch der Sohn Gottes, weil sie es doch nie gesehen haben? Obwohl er hunderte oder weiß nicht wie viele Leute geheilt hat. Wieder im Kontext, dass es gemäß dem Talmud drei messianische Wunder gibt, die Jesus, der Messias machen wird. Und wenn die erfüllt sind, sehen die Leute, er ist wirklich der Messias. Weil schon damals wussten sie, es kann jeder kommen und sagen, ich bin der Messias, wir wollen Taten sehen. Schöne Worte, oh nein, reichen nicht, wir wollen Taten. Es gibt messianische Taten. Jesus macht hier eine messianische Tat, darum sind die Leute verzückt, darum sagen sie, er ist der Messias. Und eine andere bekannte messianische Tat ist die Auferweckung von Lazarus. Die Juden sagten, jeder kann einen Menschen wieder zum Leben erwecken, einen Toten. Aber nach drei Tagen ist sämtliches Leben ausgelöscht. Weil es hat schon Leute gegeben, die haben auch mit Exorzismus und so Leute wieder hervorgeholt oder freigebetet. Aber drei Tage, das ist dann wirklich too much. Das geht einfach nicht mehr. Nach drei Tagen ist sämtlichstes Leben wirklich weg, ohne Ausnahme. Außer der Messias, er könnte das. Und das ist der Umstand, dass Lazarus gestorben ist, ein guter Freund von Jesus, und er wartet. Er wartet ganz bewusst die drei Tage ab, weil er weiß, er möchte das letzte messianische Wunder machen. Die Jünger fragen sich, ja, jetzt mein Freund, wieso gehen wir nicht? Könnt ihr noch helfen und so? Nein, wir warten jetzt noch. Und erklärt dann nicht, wieso. Er sagt nicht, ich mache ein messianisches Wunder, seid ihr bereit. Auf alle Fälle Verwunderung, Wut, Unverständnis. Aber Jesus erweckt den toten Lazarus nach vier Tagen tot sein zum Leben und die Leute geraten einmal mehr in Verzückung und sagen, er ist wirklich der Sohn Gottes. Und dieses Wunder ist dann auch der Umstand, dass die Leute ein paar Tage später Jesus in Jerusalem wie einen König feiern. Das hat direkt mit Lazarus zu tun, mit dem messianischen Wunder. Weil sie haben gesehen, die anderen beiden hat er auch schon getan. Jetzt ist das Letzte, das Dritte ist auch da. Er muss es sein. Leider haben sich die Leute dann nicht mehr ein paar Tage später weniger daran erinnert, als es dann um die Kreuzigung ging. Aber in dieser Zeit wussten die Leute, er macht das. Und wie war die Reaktion der Pharisäer damals? Sie wussten, entweder geben wir ihm endlich recht, was er von sich selber sagt, er ist der Sohn Gottes, oder wir wehren uns auf die schlimmstmögliche Weise. Und dort, aufgrund von der Begeisterung von diesen Leuten, dass sie sagen, er ist wirklich der Sohn Gottes, sagen sie, wir wollen ihn umbringen. Dort entsteht der definitive Wunsch und Plan, Jesus zu töten, aufgrund von einem messianischen Wunder, wo die Leute in Verzucken geraten und danach dann sagen, er ist der Sohn Gottes. Und hier ist das zweite messianische Wunder, was er macht, und die Situation ist sehr ähnlich. Die Leute sind wieder verzückt. Die Leute sagen, ist er der versprochene Sohn Davids? Die Pharisäer sind wieder in Zugzwang. Was für eine Reaktion kommt jetzt? Und dass die Reaktion sehr wichtig ist, habe ich auch Mitte Woche gelesen. Ich fand das mega stark. Ein Pastor in Indien hat geschrieben, ist Verfolgung also ein Wachstumfaktor? Lal verneint, weltweit heißt es in christlichen Kreisen noch immer, wann immer Verfolgung über Christen hereinbricht, wächst die Gemeinde. Das stimmt so nicht. Ob die Gemeinde wächst, hängt immer von der Reaktion der Christen auf die Verfolgung ab. Ich finde es mega stark differenziert, weil es sind ja einfach ein und eins. Ja, wenn du verfolgt wirst, dann wächst die Kirche einfach, dann wird der Glaube stärker. So, das geht so nicht eins zu eins. Es ist die Reaktion darauf. Wie gehe ich auf die Reaktion darauf, wenn etwas an mich herankommt, was positiv oder auch negativ ist? Werde ich bitter? Verkrieche ich mich? Verliere ich allen Mut? Oder sage ich, ich halte mich an dem Christus fest, ich halte mich fest an dem Heiligen Geist, der mir Tröster und Ermutiger ist. Urstark, sehr empfehlenswert. Die Pharisäer entscheiden sich auch, aber sie entscheiden sich leider nicht so wie der indische Pastor, sie entscheiden sich für das Schlimmstmögliche. Sie sagen, dass er die Kraft hat, dieses Wunder zu tun. Genau, was ich noch sagen wollte, es ist ein messianisches Wunder, weil bei der jüdischen Prägung oder der jüdischen Art von Totenerweckung oder von Dämonenaustreibungen ist die Sprache zentral. Man müsste mal achten, wenn Jesus Besessene heilt, redet er immer zuerst noch. Beispielsweise der da Tausende von Dämonen hatte, spricht er mit ihm und er sagt, sein Name ist Legion. Und Legion ist dann wie ein Militäroberhaupt mit 5.000, 6.000 Leuten. Also es wird immer geredet, was für ein Dämon bist du und im Namen von, weiß ich was, musst du dann gehen. Also es ist immer mit der Kommunikation behaftet. Darum ist es ein messianisches Wunder. Wenn jemand stumm ist, kann er nicht reden. Das heißt, man kann nicht kommunizieren und ihn befreien. Jesus hat einen Stummen ganz bewusst, auch willentlich auch geheilt, dass er dieses messianische Wunder machen kann, einen stummen Menschen zu befreien. Auf alle Fälle, wie reagieren die Pharisäer darauf? Ich meine, sie haben zwei Optionen. Entweder gehen sie auf die Knie und sagen, doch, du hast jetzt ein weiteres messianisches Wunder gemacht, du hast einen Stummen befreit, das ist eigentlich unmöglich, weil man muss reden. Man muss ihn, den Dämon ansprechen und im Namen von Gott wegbitten oder wegscheuchen. Du kannst es sogar ohne Sprache. Oder sie machen eben ihre Reaktion, die schlimmstmögliche. Sie sagen, den Geist, den du benutzt hast, um diesen Dämon auszutreiben, der Heilige Geist, der Geist Gottes, der nur das Gute möchte, er ist vom Teufel. Und das ist ein Grenzüberschritt, der wir vielleicht gar nicht ganz einordnen können, was es bedeutet, wenn man den Geist, der nur das Beste für uns, für dich und mich und für diesen Mann wollte, beschimpft, dass es vom Teufel ist. Das ist schon eine Tragweite, die wir vielleicht gar nicht ganz einordnen können, was nicht jüdisch geprägt sind. Die Ausleger sagen auch, dass es grundsätzlich gar nicht möglich ist, dass man aus Versehen dann mal den Heiligen Geist lästern könnte. Das ist ja die Angst, die Leute haben. Ja, was ist, wenn ich eine Krise habe? Was ist, wenn ich enttäuscht bin von Gott? Was ist, wenn ich dann zweifle oder wütend bin auf Gott, weil dies passiert ist? Einfach so passiert das nicht. Du kannst nicht einfach so den Heiligen Geist beleidigen oder lästern. Das geschieht, wenn du ganz willentlich und höchstwahrscheinlich auch dämonisch etwas passiert. Dass man wirklich ganz bewusst sagt, dieser Geist, alles was damit zu tun hat, das ist einfach nur 180 Grad verkehrt. Ich möchte das nicht aussprechen, aber das ist ein ganz bewusster Akt. Das kann nicht unwillentlich geschehen, das kann nicht einfach so zufällig geschehen. Das geschieht auch nicht aus einer Krise, aus einer Lebenskrise heraus. Das geschieht aus meiner Empfinden, aus einer ganz bewusst dämonischen Haltung heraus. Also da kann ich euch wirklich die Angst wegnehmen, dass man da in ein falsches Lästern könnte. Dann der zweite Punkt. Eine theologisch gar nicht mal so klare Sache. Und zwar, ist der Heilige Geist eine Person oder ist er einfach eine Kraft? Ist er ein Einfluss? Ist er einfach ein Geist, der Heilige Geist? Oder ist er eine Person? Das ist nicht so unumstritten, wie du vielleicht denkst. Es gibt einige theologische Prägungen oder Glaubensrichtungen, die sagen, ja nein, die Dreieinigkeit allgemein, das geht nicht auf. Also die Frage, ist der Heilige Geist eine Person, ist immer damit verbunden, die Frage, ob es die Trinität gibt. Und das ist dann noch spannend, das heißt, wenn man die Trinität in Frage stellt, stellt man irgendwie im Umkehrschluss auch Jesus Christus als Gott in Frage. Man kann ja nicht sagen, der Heilige Geist ist keine Person, mit der Trinität geht es nicht auf. Aber Jesus ja schon, dann ist es so, es gibt zwei Götter, aber drei nicht. Also, es wird dann kompliziert, oder? Und es stimmt, dass das Wort Trinität in der Bibel nicht gibt. Nicht so. Und dass man dann sagt, ja gut, wenn es nicht in der Bibel steht mit der Trinität, dann geht es ja nicht auf. Anderes Beispiel. Gemäß der Schrift, was wir wissen, hat Jesus nie gelacht. Die Bibel schreibt nie, dass Jesus jemals gelacht hat. Und wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Wir wollen ja mehr Werke tun, als Jesus. Er sagt, wir können mehr Werke tun. Es hat ja nichts mit der Qualität der Werke zu tun. Wir können sicher keine messianischen Wunder machen. Aber wir haben mehr Zeit zur Verfügung. Das ist ja dann die Auslegung. Wir haben hoffentlich mehr Zeit zur Verfügung als Jesus, der 33 Jahre auf der Erde war und 33 Jahre prägen konnte. Wir haben Jahrzehnte, die wir nutzen können für das Reich Gottes. So ist das gemeint. Auf alle Fälle, also wenn wir Jesus immer ähnlicher werden wollen, wenn wir die größeren Werke tun möchten, ist es eine sehr humorlose Sache. Jesus hat nie gelacht. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Ihr versteht, auf was ich heraus möchte. Wenn es in der Bibel nicht steht, heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist. Weil was ausgeschlossen ist, aus meiner Sicht, ist, dass Jesus hat garantiert gelacht. Mehrfach. Überzeugt davon. Aber die Bibel schreibt das nicht. Wenn die Bibel es nicht schreibt, heißt es, wie gesagt, nicht, dass es ausgeschlossen ist. Aber die Frage ist, kann sie prägen, kann sie leiten, kann sie reden, kann sie fördern, kann sie all die Dinge tun, die aus meinem Empfinden eine Person tut. Ich habe das zur Illustration auch ausgedruckt. Ihr könnt das nachher gerne auch noch nach Hause nehmen. Sie liegen auf den Stehtischen dort bereit. Ich werde es morgen auch elektronisch in den Chat stellen, dass man das auch weiter verschicken kann oder es für sich einfach auch gespeichert hat. Ich habe nur schon mal 20 Punkte zusammengetragen, die der Heilige Geist tut. Eben, er lehrt die Jünger, er zeugt vom Herrn, er verkündigt Jüngern das Kommende, er ermutigt die Heilige, er bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind, er schreibt auf Fleisch eine Tafel des Herzens. Nur schon 20 Punkte, die der Heilige Geist tut, die aber aus meiner Sicht nicht einfach irgendeine Kraft tun kann, irgendwie ein Spirit, eine Atmosphäre. Sondern sind Eigenschaften, die eine Person macht. Es sind Eigenschaften, die du machst, die ich mache, wo für mich keinen Sinn macht, wenn der Heilige Geist nur in Anführungszeichen eine Kraft ist, ein Spirit ist, dann ist es komisch, dass er so viele Sachen macht, und es sind noch weit mehr als diese 20, die deuten alle aus meiner Sicht auf eine Person auch zu. Ein anderes Beispiel. Als eine Person kannst du prägen, du kannst Sachen machen, wie die 20 Eigenschaften, die du machen kannst, und viele weitere natürlich auch. Als Person aber bist du auch abhängig davon, dass Sachen mit dir geschehen. Du machst Dinge und Dinge geschehen dir. Jetzt habe ich 6 Punkte zusammengetragen, die sind auch auf dem Screen. Jetzt, wie mit dem Heiligen Geist passiert sind. Beispielsweise wurde er gelästert, was wir gerade gelesen haben vorher. Er wurde belogen, er wurde versucht, er wurde bekämpft, er wurde betrübt und er wurde geschmäht. Und da stellt sich dann schon die Frage, ja, kann man einen Einfluss betrüben? Kann man einen Einfluss, eine Kraft, einen Geist belügen? Das wird dann kompliziert irgendwie. Aber man kann sehr wohl einen Menschen betrüben. Man kann sehr wohl einen Menschen belügen oder schmähen, aus dem Weg gehen. Und darum auch aus den Eigenschaften, was der Geist tut und was mit ihm passiert, sind für mich die Hauptpunkte, zu sagen, nein, der Heilige Geist ist eine Person. Und auch Jesus, wo er am letzten Abend mal sagt er, ich komme und ich schicke euch einen, er wird ein Tröster sein, er wird ein Ermutiger sein. Natürlich könnte man das, spitz gesagt, auch auf einen Einfluss übertragen, aufgrund von der Grammatik. Aber es macht mehr Sinn, er sagt, es kommt ein Tröster. Wenn es meiner Frau schlecht geht, bin ich der Tröster. Wenn es mir schlecht geht, wenn der Klausenpass zugeht, dann muss mich meine Frau trösten. Das ist eine Person, die mich tröstet, und ich darf trösten als eine Person. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht ist für viele uns das schon relativ klar. Wir kennen die Trinität. Wir wissen vielleicht, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und dennoch glaube ich, also mir ging es so, hat es wieder einmal mehr, einfach da ist es mir nahe gegangen zu wissen, wenn der Heilige Geist nicht einfach nur eine Kraft ist, die ich wie aufdrehen und zudrehen kann, wie eine Gasflasche am Grill, oder aufdrehen, zudrehen und so, und ich manchmal will ich ein bisschen, manchmal will ich ein bisschen nicht, es ist immer offen. Es ist wirklich ein portabler Jesus, den ich in mir haben darf. Es ist nicht einfach nur so ein bisschen, jetzt bin ich gerade ready, dass der Spirit, dass der Geist Gottes jetzt etwas machen kann, sondern er ist immer da. Er nimmt Wohnung in mir. Gott nimmt Wohnung in mir, in der Person Heiligen Geist. Und nicht einfach nur, wenn ich mich gut fühle oder wenn ich noch etwas von der Predigt weiß oder vom Gottesdienst oder so, sondern ich habe, Jesus ist in den Himmel zurückgegangen und er lässt uns jemanden da, eine Person, die in unserem Herzen Wohnung nimmt, so dass ich prägen, leiten und führen kann, unabhängig von meiner Laune, unabhängig von meinen Umständen. Und das hat mir schon wieder neu einen Eindruck gemacht, was für ein Privileg wir haben, den Heiligen Geist in uns zu haben. Nicht einfach nur auch einen Geist, wo wir nicht recht wissen, ist er da oder nicht, schauen wir mal, wie gut bin ich drauf, bin ich würdig, jetzt den Heiligen Geist in mir zu haben. Wir sind würdig, denn wir haben den Geist schon in uns. Die Frage ist, darf er sich bewegen, darf er Dinge einbringen, darf er fördern, darf er reden. Aber er ist in uns. Die Person Heiliger Geist hat Wohnung genommen in deinem und meinem Herz. Amen, was für ein gutes Schlusswort. Und ich möchte wirklich dafür beten, es geht ja nicht darum, dass wir in den Knacknüsse einfach sagen, gut, jetzt haben wir ein Problem, wir haben das Problem gelöst. Es soll, wenn möglich sind, wenn da sind, Hemmungen abbauen. Und es soll, dass wir uns den Heiligen Geist, der in der Person Wohnung in uns nimmt, dass die Kette losgelassen wird, die wir bewusst oder unbewusst manchmal vielleicht noch haben. Dass er wirklich wirken kann, unabhängig von unseren Umständen und unserer Situation. Das ist unser größter Wunsch, dass wir als Gemeinde, dass wir als Personen den Heiligen Geist in neuer Tiefe, in neuer Fülle erleben dürfen. Als Privatpersonen, als Ehepaar, als Familie, aber auch als Gemeinde. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast als eine Person. Ich möchte dir danken, Heiliger Geist, dass du eine Person bist und dass du wirklich in unserem Herzen wohnst. Ich möchte dir danken, dass du nur das Gute in uns machen möchtest. Dass du so viele Dinge auch gemacht und getan hast, wie wir von der Liste her gesehen haben. Du möchtest nur das Beste aus uns herausholen. Und es ist ein unglaubliches Privileg, dass wir dich haben dürfen. Dass du in uns bist. Und ich möchte alle Lügen wegschicken, die wir manchmal selber glauben, dass wir zu wenig würdig sind, dass wir zu wenig gut sind, dass wir dich nicht verdient haben. Du nimmst Platz in uns, wenn wir Ja zu dir sagen. Du nimmst Platz in uns, wenn wir sagen, wir wollen mit dir unser Leben teilen. Und du möchtest auch, dass du prägen kannst, dass du, wo immer wir auch sind, unabhängig von allen Umständen, dass wir Worte des ewigen Lebens sprechen können. Und die vermagst du, Heiliger Geist, in uns. Ich bitte dich, dass wir als ganze Gemeinde, aber auch jeder Einzelne, nochmal neu durch diese Zeit die Tiefe und die Fülle deines Geistes erleben dürfen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ich brauche dich als Ehemann. Ich brauche dich als einen Sohn. Ich brauche es als Pastor. Ich brauche als Christ. Ich brauche den Heiligen Geist. So dass wir wirklich die Worte des ewigen Lebens sprechen und tun können. Danke, dass du jede einzelne Person segnest, dass du sie stärkst, ermutigst, was immer auch dran ist, und dass sie die Fülle und die Tiefe von dir in dieser Zeit noch besser kennenlernen darf. Amen.